SR Info. Bilanz am Mittag.
Ein Wirtschaftswachstum, das man mit der Lupe suchen muss, beschäftigt uns gleich, denn dann sprechen wir über die aktuelle Prognose für Deutschland. Außerdem geht es um die Lage in Baltimore nach dem Brückeneinsturz und wir erinnern noch an Richard Serra, von dem im Saarland zwei große Stahlplastiken stehen. Mein Name ist Peter Weizmann, schönen guten Tag. Deutschland als kranker Mann Europas. Diese Beschreibung der wirtschaftlichen Lage durch den britischen Economist vor 25 Jahren wird derzeit öfter mal wieder aus der Versenkung geholt. Denn im Vergleich zu anderen Industrieländern lahmt die deutsche Wirtschaft erheblich. Das gefährdet Arbeitsplätze, Wohlstand, Staatseinnahmen und so weiter. Und es sieht nicht so aus, als würde sich die Lage einfach so verbessern. Heute Vormittag haben Deutschlands größte Wirtschaftsforschungsinstitute eine gemeinsame Prognose zur Entwicklung der deutschen Wirtschaft vorgelegt. Ergebnis? Ein Mini-Wachstum. Anna Korfes.
Die konjunkturelle Schwächephase ist zäher als gedacht. Die Wachstumskräfte schwinden, die deutsche Wirtschaft bleibt angeschlagen. So lautet die Gemeinschaftsdiagnose der führenden Ökonomen. Hatten sie im Herbst noch mit einem Wachstum der Wirtschaft von 1,3% in diesem Jahr gerechnet, prognostizieren die Experten jetzt nur noch ein minimales Plus von 0,1%. Der private Konsum habe später und schwächer wieder angezogen als erwartet, heißt es in dem Gutachten. Auch die deutschen Exporte seien zurückgegangen, trotz steigender weltwirtschaftlicher Aktivität. Außerdem herrsche eine fortwährende Unsicherheit mit Blick auf die Wirtschaftspolitik. Das lähme die Unternehmensinvestitionen. Die Wirtschaftsforschungsinstitute gehen zwar davon aus, dass im Frühjahr eine Erholung einsetzt. Die Dynamik werde aber nicht allzu groß ausfallen. Für das nächste Jahr rechnen die Ökonomen wieder mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von 1,4%. An der sogenannten Gemeinschaftsdiagnose beteiligt sind das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, das Kiel-Institut für Weltwirtschaft, die Leibniz-Institute für Wirtschaftsforschung in Halle und Essen sowie das IFO-Institut in München. Ihr Gutachten dient der Bundesregierung als Grundlage für ihre eigene Prognose.
Soweit also die wichtigsten Ergebnisse des Wirtschaftsgutachtens. Und was wir und vor allem die politisch Handelnden nun damit anfangen, das wollen wir besprechen mit unserem Korrespondenten Martin Polanski im ARD-Hauptstadtstudio. Herr Polanski, wir haben es gerade gehört, die Wirtschaftsforscher kritisieren Unsicherheit mit Blick auf die Wirtschaftspolitik. Das ist ja eigentlich schon eine Ohrfeige für die Bundesregierung. Hat die reagiert?
Das ist mit Sicherheit eine Ohrfeige, so habe ich das auch wahrgenommen. Es gibt jetzt eine Reaktion aus dem Bundeswirtschaftsministerium von Robert Habeck. Da wird darauf verwiesen, dass man jetzt eben erwartet, und das erwarten die Forscher ja auch, dass es dann im Jahr 2025 wieder besser wird. Darauf wird jetzt sehr stark verwiesen, dass es eben auch letztendlich so ein paar Daten gibt, die darauf hindeuten, dass es dann zwar sich weiterhin ziemlich zieht, bis wir richtiges Wachstum haben, aber dass es dann doch irgendwann kommt, also eine Zinswende, der Konsum möglicherweise auch wieder anzieht, weil die Inflationsraten dann sich immer weiter abschwächen und so weiter. Darauf setzt man sehr stark auf diese, ja, sagen wir mal, mittelfristigen Perspektiven. Aber klar, das war schon eine Ohrfeige für die Bundesregierung nach dem Motto, ihr macht keine konsistente Wirtschaftspolitik und das trägt dazu bei, so die Forschungsinstitute, dass wir eben eine labende Konjunktur haben.
Ja, dass es da keine konsistente Wirtschaftspolitik gibt, das hängt ja wesentlich davon ab, dass Grüne und SPD auf der einen und FDP auf der anderen Seite doch ziemlich unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik aussehen könnte. Was sind denn da die grundsätzlichen Hauptkonfliktpunkte?
Der Hauptkonfliktpunkt ist im Grunde genommen die Rolle des Staates und die wird ganz unterschiedlich bewertet zwischen einerseits zum Beispiel Wirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen und dann eben auf der anderen Seite der FDP. Also Habeck setzt eben sehr stark auf staatlichen Einfluss, auch staatliche Steuerung über Subventionen zum Beispiel, also Ansiedlung von Northvolt jetzt als Beispiel, fast 1 Milliarde Euro, die da gegeben wird, um an ein Unternehmen für den Umbau der Richtung hin in Richtung Klimaneutralität in Deutschland anzusiedeln. Das ist so die Politik von Habeck, dass er sagt, wir müssen als Staat auch stark investieren, Geld in die Hand nehmen. Die Grünen werden auch gerne ja die Schuldenbremse aufsetzen dafür oder jetzt reformieren dafür, dass der Staat eben mehr Geld investiert, auch über Schulden. Auf der anderen Seite die FDP, die sagt, nein, das ist genau der falsche Weg, dass man eben stattdessen den Staat zurückdrängen muss, dass die Wirtschaft wieder mehr Freiräume bekommen muss über Steuersenkungen zum Beispiel, um wieder mehr Dynamik zu entwickeln. Und das sind zwei völlig verschiedene Ansätze letztendlich. Und man findet dann kleine Kompromisse, Wachstumschancengesetz zum Beispiel, das jetzt gerade verabschiedet wurde. Aber davon sind eben keine großen Wachstumsimpulse zu erwarten, weil das viel zu klein ausgefallen ist, dieses Chancengesetz. Und von daher hat die Bundesregierung da wahrscheinlich schon auch einen Teil Mitschuld.
Ja, das sind ja erhebliche Unterschiede im Blick darauf, wie die Wirtschaft in Deutschland wieder in Schwung gebracht werden kann. Ist trotz dieser beschriebenen Unterschiede absehbar, wann sich die Ampel doch auf welche Maßnahmen einigen könnte?
Das, glaube ich, wird jetzt interessant werden bei der Aufstellung des Haushalts für 2025. Da ist schon das Bestreben erkennbar, dass man jetzt nochmal versucht zumindest, sich zu verständigen auf bestimmte Maßnahmen, die eine Dynamik erzeugen sollen. Ein strukturelles Problem ist ja zum Beispiel der Fachkräftemangel. Da könnte man sicherlich noch einiges sich überlegen, wie man mehr Leute für den Arbeitsmarkt aktiviert zum Beispiel. Steuersenkungen für Unternehmen, schwierig, glaube ich, weil letztendlich dann wiederum die Frage ist, wie finanziert man zum Beispiel dann Sozialausgaben zukünftig? Da gibt es ja den Dissens ganz klar, auch innerhalb der Bundesregierung dann verstärkt zwischen SPD und FDP, wo die FDP sagt, also wir können da nicht noch was draufsatteln. Da ist die Sorge groß bei SPD und Grünen, dass letztendlich an den Sozialstaat rangegangen wird. Aber ich glaube, jetzt beim Bereich Fachkräftemangel, dass man da ein bisschen was tut, Bürokratieabbau, was ja auch immer versucht wird, kann man sicherlich auch einiges tun. Ob das der große Wurf wird, gemeinsam dann mit der Haushaltsaufstellung 2025, das muss man sehen. Aber inzwischen werden zumindest solche Signale verbreitet, dass man an sowas arbeitet. Und da darf man gespannt sein, inwieweit diese Ampelkoalition, die ja in sich nicht konsistent ist, da ein konsistentes Ergebnis vorlegen kann, das viel Dynamik erzeugen könnte.
Also eigentlich ein bunter Strauß an Möglichkeiten. Welche Möglichkeiten davon fänden denn die gut, die es betrifft, also die Wirtschaftsverbände?
Die Wirtschaftsverbände sagen natürlich immer Steuern senken, ganz klar. Man sieht sich eben auch im internationalen Wettbewerb. Bei den Energiepreisen, muss man sagen, hat es eine gewisse Beruhigung gegeben. Wir hatten ja das ganz große Problem eben nach dem Beginn des russischen Krieges in der Ukraine. Da muss man sagen, das ist wieder ein bisschen nach unten gegangen. Aber auch da muss man sehen, dass die chemische Industrie beispielsweise offenbar doch ein nicht unerheblichen Teil seiner Produktion jetzt verlagert hat, dass man jetzt unter einem Niveau ist, -20% von vor dem Krieg, also dem russischen Angriff auf die Ukraine. Und ich glaube, da hofft sich auch die Wirtschaft, dass man gerade in der Energiepolitik Signale sendet oder einen Weg findet, dass man auch das Vertrauen hat als Investor, dass die Energiepreise dauerhaft in Deutschland nicht so hoch sind und eben kein Wettbewerbsnachteil sind. Auch das sicherlich eine Baustelle für die Ampelregierung.
Ein Mini-Wachstum von 0,1% prognostizieren die wichtigsten Wirtschaftsforscher nur noch für Deutschland. Darüber haben wir gesprochen mit Martin Polanski im ARD-Hauptstadtstudio. Vielen Dank dafür. Wenn sich die US-Regierung schon öffentlich über eine andere Regierung irritiert zeigt, dann bedeutet das meist, dass etwas gewaltig im Argen liegt. Und tatsächlich lässt alles, was man derzeit aus Washington und Tel Aviv führt, darauf schließen, dass es um die Beziehungen zwischen Israel und seinem wichtigsten Verbündeten USA, zwischen US-Präsident Biden und dem israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu schlecht bestellt ist. Von einer Zäsur ist sogar die Rede, nachdem Netanyahu den Besuch einer israelischen Delegation in Washington abgesagt hat. Das war seine Reaktion auf die UN-Resolution, die eine sofortige Waffenruhe in Gaza fordert und bei der die USA kein Veto im Sicherheitsrat eingelegt hatten. Netanyahu steht unter Druck, auch daheim. Einmal durch die Angehörigen der Geiseln, aber auch durch eine zunehmend angespannte Lage im Norden Israels. Clemens Fehrenkotte.
Bei einem Raketenangriff der pro-iranischen Hisbollah-Miliz ist ein Fabrikarbeiter in der nordisraelischen Stadt Kiryat Shmona getötet worden. Wie die Rettungsdienste mitteilten, sei der 25-jährige Mann in dem getroffenen Fabrikgebäude leblos aufgefunden worden. Zuvor hatte die Hisbollah erklärt, sie habe heute Morgen Dutzende Raketen auf Kiryat Shmona abgefeuert, das direkt an der Grenze zum Libanon liegt. Damit habe sie auf Angriffe der israelischen Luftwaffe auf ein Dorf im Süden des Libanons reagiert, bei denen 7 Menschen getötet worden seien. Seit Kriegsbeginn vor bald 6 Monaten ist der Norden Israels immer wieder Ziel von anhaltenden Raketen- und Granatenbeschuss der Hisbollah. Zehntausende Einwohner an der unmittelbaren Grenze zum Libanon sind seitdem evakuiert worden. Shimon Biton, Vorsteher des landwirtschaftlich geprägten Dorfes Avivim, das keine 100 Meter von der Grenze entfernt liegt, sprach heute Morgen im Armeeradio das aus, womit viele Israelis rechnen. Es muss endlich eine Aktion geben, die den Bewohnern hier wieder Sicherheit schenkt. Mein Herz ist wirklich auch bei den Menschen im Süden des Landes. Mittlerweile wäre ich sogar bereit, dort zu leben, denn dort ist es viel ruhiger. Wir sind schon seit 6 Monaten evakuiert und ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, wann ich zurück nach Hause kann, wann ich meine Felder bearbeiten kann, ob es der richtige Moment ist, im Hühnerstall Eier einzusammeln. Wir besitzen einfach keinerlei Informationen. Rund 100.000 Israelis mussten aufgrund des Beschusses der Hisbollah aus der Grenzregion zum Libanon evakuiert werden. Auf libanesischer Seite haben mehrere 10.000 Einwohner ebenfalls ihre Dörfer verlassen. Unterdessen sind die Verhandlungen über eine Geiselfreilassung momentan zum Stillstand gekommen, die von den USA, Ägypten, Katar und Israel in Doha geführt werden. Unermüdlich bemühen sich die Angehörigen der knapp 100 Geiseln, die sich nach israelischen Medienberichten lebend in der Gewalt der Hamas befinden sollen, ihrer Forderung nach einer sofortigen Freilassung Gehör zu verschaffen. Nahezu jeden Abend demonstrieren Familienangehörige in der Nähe des Verteidigungsministeriums in Tel Aviv, um auf das Schicksal der Geisel aufmerksam zu machen, so auch gestern Abend. Yehuda Kohn, ein 54-jähriger Ingenieur, dessen Sohn als Soldat am 7. Oktober verschleppt worden ist, sagt, alle Angehörigen der Geiseln seien vom Premierminister sehr enttäuscht.
Currently, Prime Minister Benjamin Netanyahu is more focused on his survival.
Derzeit ist Premierminister Benjamin Netanyahu mehr auf sein Überleben als Premierminister, auf sein Überleben als freier Bürger, auf seinen Prozess konzentriert, als auf die Freilassung der Geiseln. Es gehe Netanyahu nicht um die Freilassung der Geiseln. Morgen hat Netanyahu zum ersten Mal seit Kriegsbeginn Yehuda Kohn und weitere Angehörige der entführten Soldaten zu einem Gespräch eingeladen. Er wolle von Netanyahu wissen, was der Premierminister mehr zur Freilassung der Soldaten beitragen wolle, als zu sagen, Zitat, wir tun alles, um die Hamas zu zerstören.
Sie hören die SR-Info-Bilanz am Mittag. Gleich geht's bei uns nochmal um den Brückeneinsturz von Baltimore und wir erinnern an den verstorbenen Künstler Richard Serra, der auch im Saarland einige Spuren hinterlassen hat. Jetzt gibt's erstmal die Meldungen für Sie mit Tanja Philipp Moser.
Deutsche Konzerne verlagern offenbar zunehmend Produktion und Management in Asien von China nach Japan. Das geht aus einer Erhebung der Unternehmensberatung KPMG hervor. Mehr als ein Drittel der in China aktiven deutschen Unternehmen beabsichtigen demnach, entweder die Produktion nach Japan zu verlagern oder entscheiden sich bei Neuinvestitionen in Asien gleich zugunsten Japans. Knapp jedes vierte deutsche Unternehmen verlegt Managementfunktionen nach Japan. Grund ist laut KPMG auch der stabile Rechtsrahmen Japans. Das Land gelte als wirtschaftlich, politisch und sozial stabil. Nach seinem gescheiterten Rücktritt kann der Homburger Oberbürgermeister Schneidewind offenbar mit einer milderen Maßnahme im Disziplinarverfahren rechnen. Auf SR-Anfrage bewertete das Innenministerium den Beschluss des Stadtrats von letzter Woche als wieder gewachsenes Vertrauen gegenüber dem suspendierten Oberbürgermeister. Dies werde bei einer Entscheidung im Disziplinarverfahren berücksichtigt. Schneidewind hatte seine vorzeitige Versetzung in den Ruhestand beantragt. Der Antrag war aber abgelehnt worden, da die notwendige Zweidrittelmehrheit im Stadtrat nicht zustande kam. Damit dürfte eine Entfernung Schneidewinds aus dem Dienst als einschneidendste Maßnahme in einem Disziplinarverfahren wohl nicht mehr in Frage kommen. Die Leitung des Saarländischen Staatstheaters wird in dieser Woche neu ausgeschrieben. Das hat Kulturministerin Streichert-Kliveau mitgeteilt. Der amtierende Generalintendant Busse verlässt das Theater zur kommenden Spielzeit. Interessierte können sich nach Angaben des Ministeriums bis zum 25. April auf die ausgeschriebene Generalintendanz bewerben. Streichert-Kliveau hat außerdem eine Findungskommission zusammengestellt, die bei der Neubesetzung helfen soll. Lisa gehört neben ihr selbst unter anderem die ehemalige Generalintendantin des Saarländischen Staatstheaters Schlingmann an. Auf der A9 bei Leipzig hat sich am frühen Vormittag ein schwerer Unfall mit einem Reisebus ereignet. Wie die Polizei weiter mitteilt, kamen dabei mindestens 5 Menschen ums Leben. Viele weitere wurden verletzt. Nach Berichten von Augenzeugen waren 4 Rettungshubschrauber und zahlreiche Krankenwagen im Einsatz. Nach letzten Erkenntnissen war der Bus offenbar nach rechts von der Straße abgekommen und auf die Seite gestürzt. Warum, ist noch unklar.
Es war ein Containerschiff auf dem Weg ins offene Meer, das gestern den Stützpfeiler der Francis Scott Key Bridge gerammt und damit die fast 3 Kilometer lange Brücke teilweise zum Einsturz gebracht hat. Bei diesem Unglück im Hafen von Baltimore in den USA sind Fahrzeuge ins Wasser gestürzt. Die Behörden gehen davon aus, dass die 6 noch vermissten Menschen tot sind. Isabel Carras.
Shannon Gilruth von der US-Küstenwache ist anzusehen. Diesen Satz wollte er auf keinen Fall sagen. Doch während noch immer Hubschrauber über dem Patapsco River kreisen, gibt er in einer Pressekonferenz im amerikanischen Fernsehen bekannt: Wir glauben zum jetzigen Zeitpunkt nicht, dass wir eine dieser Personen noch lebend finden werden.
At this point, we do not believe that we're going to find any of these individuals still alive. And so we are going to suspend the active search and rescue efforts.
Die Such- und Rettungsmaßnahmen wurden gestern Abend Ortszeit mit dem einsetzenden Sonnenuntergang in Baltimore eingestellt. Die Dunkelheit und die niedrigen Wassertemperaturen hätten die weitere Suche quasi unmöglich gemacht. Es sei zu gefährlich, bei diesen Bedingungen zu tauchen. Auch weil rund um die eingestürzte Francis Scott Key Brücke Metall und andere Teile im Wasser liegen, sagt Roland Butler von der Maryland State Police.
All it takes is one object to strike an individual. And all of a sudden we have a first responder trying to recover another first responder.
Eines dieser Teile müsste nur jemanden treffen und schon versucht plötzlich ein Ersthelfer einen anderen Ersthelfer zu retten, so Butler. Der Plan sei nun, dass die Taucher am frühen Morgen Ortszeit für eine Bergungsaktion zur Unglücksstelle zurückkehren. Es ist nicht ausgeschlossen, dass außer den vermissten 6 Arbeitern, die sich um Schlaglöcher auf der Brücke gekümmert haben, noch andere Menschen oder Autos ins Wasser gestürzt sind.
As unfortunate as may be, it's a distinct possibility. However, we don't have any information to support that.
Informationen zu weiteren Vermissten gibt es bisher jedoch nicht, meint Roland Butler. In der Nacht zuvor hatte das Containerschiff einen der Stützpfeiler der 4-spurigen Autobrücke gerammt. Ungefähr so, als würde einem jemand von hinten die Kniekehlen wegdrücken, meint Baustatiker Alan Kilsheimer bei CNN.
It's like if I came up behind you and knocked your knees out from underneath you from the back. You're gonna fall down. There's nothing you can stop you from falling down.
Du fällst einfach hin, sagt Kilsheimer. Die Brücke in Baltimore wurde mit einer Geschwindigkeit von 8 Knoten, rund 15 km/h, getroffen. Der Grund dafür, dass das Schiff seinen Kurs nicht halten konnte, soll ein Problem mit der Stromversorgung an Bord gewesen sein. Die Besatzung hat kurz vorher noch einen Notruf abgesetzt, wodurch die Brücke für den Verkehr gesperrt werden konnte, bevor sie dann in sich zusammenbrach.
The whole bridge just fell down. Everybody, the whole bridge just collapsed.
Marylands Gouverneur Wes Moore wurde deshalb nachts aus dem Bett geklingelt. Er konnte erst einmal gar nicht glauben, was ihm am Telefon erzählt wurde, sagt er bei CNN.
When I got the phone call saying that the Key Bridge was gone, and I remember asking my chief of staff, I said, what do you mean by gone? And he said, it's collapsed. I mean, this is an iconic bridge.
Die Brücke sei ikonisch, ein Wahrzeichen von Baltimore, meint Moore. Für 30.000 Menschen aus Maryland gehörte sie jeden Tag zur normalen Pendelstrecke auf einer der Hauptrouten zwischen Washington und New York. Und auch für den Schiffsverkehr bleibt der Hafen von Baltimore erst einmal gesperrt. US-Präsident Joe Biden hat aber schon angekündigt, dass er den Wiederaufbau der Brücke mit Geld vom Bund finanzieren will.
It's my intention that federal government will pay for the entire cost of reconstructing that bridge. This is going to take some time. The people of Baltimore can count on us, though.
Die Brücke wieder aufzubauen wird einige Zeit dauern. Die Menschen in Baltimore können sich aber auf uns verlassen, sagt Biden.
Diese zusammenstürzende Brücke in Baltimore wirft einige Fragen auf, denn dass Schiffe unter Brücken durchfahren, ist ja nun Alltag und man macht sich eigentlich wenig Gedanken über eine Gefahr, die dadurch entstehen könnte. Dabei kommt es durchaus mal zu Kollisionen, sagt Manfred Kurbach, Brückenexperte und Bauprofessor an der TU Dresden.
So ein Schiffsanprall kommt tatsächlich immer wieder mal vor. Um es auf Deutschland zu beziehen, wir wissen aus den statistischen Untersuchungen, dass ungefähr bei 2 Millionen Schiffspassagen es zu einem Anprall kommt. Bisher gab es in Deutschland bei so einem Schiffsanprall noch nie Verletzte oder gar Tote.
Andernorts hat es aber durchaus schon Unglücke mit schweren Folgen gegeben.
glaube, der schlimmste Unfall mit 176 Toten gab es 1983 über die Wolga, als dort eine Brücke eingestürzt ist. Sehr bekannt ist auch von 1980 das Unglück von der Sunshine Skyway Bridge in Florida mit 35 Toten. Diese Unfälle haben tatsächlich dazu geführt, dass man immer mehr Schiffsanprallschutzeinrichtungen gebaut hat, wie zum Beispiel so große Abprallkonstruktionen vor den Pfeilern. Auf den Fotos und den Videos über Baltimore habe ich die nicht gesehen.
Erklärt Brückenexperte Manfred Kurbach heute früh im Gespräch mit dem SR. Wenn bei Südafrikas Regierungspartei ANC auf eines Verlass ist, dann, dass auf eine Korruptionsaffäre schnell die nächste folgt. Und das seit Jahren. Wenn die Stromversorgung am Kap ähnlich zuverlässig wäre, würde das viele Südafrikaner freuen. Bislang hat sich der ANC mit dem Nimbus der Befreiungspartei von der Apartheid und dem Erbe Nelson Mandelas bei den Parlamentswahlen immer eine absolute Mehrheit sichern können. Aber 2 Monate vor der nächsten Parlamentswahl steckt der Afrikanische Nationalkongress selbst für seine Verhältnisse tief im Korruptionssumpf. Diesmal könnte den ANC das die absolute Mehrheit kosten, zum ersten Mal seit den ersten demokratischen Wahlen vor 30 Jahren. Stefan Überbach mit einem Korruptionsupdate. Aus Johannesburg.
Jetzt also auch noch die Parlamentspräsidentin. Nosiviwe Mapisa-Ngakula soll in ihrer 9-jährigen Amtszeit als südafrikanische Verteidigungsministerin Schmiergelder in Höhe von umgerechnet rund 200.000 Euro aus der Rüstungsindustrie kassiert und den Waffenkonzernen im Gegenzug Regierungsaufträge verschafft haben. Letzte Woche hatten die staatlichen Strafverfolger ihr Privathaus durchsuchen lassen. Der Vorwurf: dringender Korruptionsverdacht. Seitdem lässt die 67-jährige Spitzenpolitikerin des ANC ihre Amtsgeschäfte ruhen. Der Opposition ist das zu wenig. Annelie Lotriet ist Fraktionsvize der Demokratischen Allianz, der zweitstärksten politischen Kraft des Landes. Dieser Sonderurlaub heißt doch nur, dass man nicht zur Arbeit geht, aber seinen Job behält, sein Gehalt und alle anderen Vorteile, die damit verbunden sind. Wir finden, das reicht nicht. Sie sollte sofort zurücktreten. Zwar gibt es im Moment noch keine förmliche Anklage, angeblich aber steht die Verhaftung der Parlamentspräsidentin kurz bevor. Die weist alle Vorwürfe entschieden zurück und bekommt Rückendeckung von ANC-Fraktionschefin Pemmi Mayodina, die vor einer Vorverurteilung warnt.
Die Parlamentspräsidentin ist nicht angeklagt, sie ist nicht verhaftet. Jeder Vorwurf muss geprüft werden. Es gibt Rechte und es werden hier die Rechte von niemandem verletzt, nur weil ein paar Leute sagen, du musst zurücktreten. Wenn sie angeklagt werden sollte, dann haben wir klare Regeln. Dann wird sie ihr Amt räumen. Aber im Moment gibt es keinen Grund zur Panik.
Der unabhängige politische Analyst Thobani Tsikalala sieht das ganz anders. Er sagt, diese Affäre wirft einen schwarzen Schatten über die gesamte südafrikanische Politik, obwohl die ständigen Skandale eigentlich niemanden mehr überraschen. Für den ANC, den Afrikanischen Nationalkongress, der Südafrika seit dem Ende der Apartheid mit absoluter Mehrheit regiert, kommen die Enthüllungen zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt. Schließlich wird Ende Mai gewählt und der ANC steht wegen diverser Korruptionsskandale ohnehin massiv unter Beschuss. Da wäre zum Beispiel die sogenannte Palapala-Affäre von Präsident Ramaphosa. Noch ist nicht endgültig geklärt, ob der Staatschef und amtierende ANC-Vorsitzende versucht hat, den Diebstahl einer großen Summe Bargeld aus seiner privaten Rinderfarm zu verschleiern und wenn ja, warum. Gegen Vizepräsident Mashatile, der als möglicher Nachfolger Ramaphosas gilt, gibt es Vorwürfe wegen Vetternwirtschaft und dubioser Immobiliengeschäfte. Auch einige Mitglieder der aktuellen Regierung stehen unter dem Verdacht der Bestechlichkeit. Mehrere ANC-Kandidaten für die anstehende Parlamentswahl ebenfalls. Solly Moeng ist Experte für politische Kommunikation. Er sagte dem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender SABC, der ANC macht gerade alles falsch, was man nur falsch machen kann. Jeder, der sich mit Image-Management auskennt, weiß, Regel Nummer 1, wenn man einen Fehler begangen hat, lautet: gib es zu, und zwar so früh wie möglich. Erkläre, wie du da reingeraten bist und was du tun wirst, damit so etwas nie wieder vorkommt. Aber der ANC versteht das einfach nicht. Man kann kein Pflaster auf eine schwelende Wunde kleben. Die Leute sind es leid, dass sich ihre politische Führung benimmt, als ob die Regeln für sie nicht gelten. Bis zur Parlamentswahl sind es noch knapp 2 Monate. Und im Moment deutet alles darauf hin, dass der ANC seine absolute Mehrheit zum ersten Mal seit 30 Jahren verlieren wird.
Stefan Überbach aus Johannesburg. Dass man mit seinem Werk hier in Saarbrücken immer besonders ehrfürchtig umgegangen ist, das kann man nun nicht sagen. Richard Serras große Stahlplastik auf dem Unicampus dient seit Jahrzehnten als Ort für Plakatbeklebungen und Bekundungen aller Art aus Spraydosen und dient dabei auch noch als Verkehrskreisel. Dabei ist es das Werk eines der bekanntesten Bildhauer der Welt und Richard Serra hatte noch weitergehende Beziehungen ins Saarland. Er hat das Material für seine Kunstwerke jahrzehntelang von der Dillinger Hütte bezogen. Und so steht die Plastik Viewpoint in einem Kreisverkehr Richtung Dillinger Hütte. Jetzt ist Richard Serra im Alter von 85 Jahren gestorben. Aus New York, Antje Passenheim.
Rostender Stahl, das war sein Material. Mit teils riesigen Skulpturen wurde Richard Serra zu einem der wichtigsten und erfolgreichsten Bildhauer der Welt. Die meisten von seinen Werken sind groß und tonnenschwer. Später bekamen sie Kurven. Viele davon wurden nach Modellen in Deutschland hergestellt. Seine Arbeit wurde von großen Museen in den USA bis hin zur Wüste von Katar ausgestellt. Serra schuf unter anderem den Terminal in Bochum, Torque in Saarbrücken und Titled Arc in New York. Seinen Entwurf für das Holocaust-Mahnmal in Berlin zog der Künstler allerdings im Streit wieder zurück. Die Grundidee vom Meer aus Stelen stammt von ihm. Als sein Entwurf aber verändert wurde, zog der Bildhauer ihn zurück, aus privaten und aus künstlerischen Gründen. Serra war als Sohn einer russischen Mutter und eines spanischen Vaters in San Francisco geboren worden. Er starb im Alter von 85 Jahren im Bundesstaat New York an den Folgen einer Lungenentzündung.
Antje Passenheim. Schauen wir noch auf das Wetter im Saarland. Heute gibt's viele Wolken und Regen. Der zieht erst gegen Abend ab. Die Maximaltemperaturen liegen zwischen 7 und 10 Grad. In der Nacht ist es wechselnd bewölkt und oft trocken. Zum Morgen hin gibt's aber neue Regenwolken. Die Tiefstwerte liegen nachts bei 5 bis 1 Grad. Morgen am Gründonnerstag neben etwas Sonne immer wieder durchzugdichter Wolken mit Schauern und einzelnen Gewittern. Dazu windig, Höchstwerte 8 bis 12 Grad. Auch am Karfreitag überwiegend dichte Wolken, wenig Sonne und zeitweise kräftige Regenfälle, maximal 11 bis 15 Grad. Und auch das Osterwochenende wird wohl eher wechselhaft. Das war's von der SR Info Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Roland Kunz ist gleich für Sie da hier auf SR2 Kulturradio bis 17.30 Uhr. Dann hören wir uns wieder zur Bilanz am Abend. Bis dann. Tschüss.
SR Info. Auslandspresseschau.
Nach dem Terroranschlag bei Moskau und den jüngsten Schuldzuweisungen der russischen Regierung schreibt die Zeitung La Repubblica aus Italien, indem Wladimir Putin mit dem Finger auf die Ukraine, die Vereinigten Staaten und Großbritannien zeigt, versucht er zu leugnen, was für ihn eine unannehmbare Realität ist, nämlich dass Russland und der Westen in Bezug auf den islamistischen Terrorismus gleich sind. Um seine Ziele, insbesondere gegen die Ukraine, zu erreichen, zögert Putin auch nicht, zu den krassesten Lügen zu greifen, mit der zynischen Unverfrorenheit, die er in der Schule des KGB gelernt hat, der über eine Abteilung für Desinformation verfügte, den Vorläufer der heutigen Fake News. Mit Blick auf die anscheinend bewusst zur Schau gestellten Verletzungen von Tatverdächtigen des Terroranschlags, meint die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz, Putin zelebriere Gewalt als Mittel der Politik und gibt zu bedenken, die demonstrative rohe Gewalt hat ihre Tücken. Zum einen provoziert sie Widerstand, wie auch Putin in der Ukraine nach über 2 Jahren Angriffskrieg mit minimalen Resultaten und horrenden Verlusten feststellen muss. Zum anderen schafft sie zwar politisch ein Klima der Angst, daraus entsteht aber keine Loyalität. Zweckbündnisse mit dem Westen bei der internationalen Terrorbekämpfung können gar nicht erst entstehen. Der alternde Putin wirkt wie ein Getriebener der immer einflussreicheren faschistischen Meinungsführer in der russischen Gesellschaft. Themenwechsel. Nach der Entscheidung eines Gerichts in London, dass WikiLeaks-Gründer Julian Assange nicht direkt an die USA ausgeliefert werden darf, meint die Zeitung El País aus Spanien, im Fall Assange gehe es um einen Kampf für die Pressefreiheit. Assanges Frau Stella hat recht, wenn sie ein unvollständiges Urteil anprangert, das den Fall verzögert, ohne ihn endgültig zu lösen. Und sie hat recht, wenn sie die Regierung von US-Präsident Biden auffordert, die Anklage fallen zu lassen und die Verfolgung einzustellen. Die aktuelle Anklage gegen den Verleger wegen Spionage und die Forderung nach einer Verurteilung zu 175 Jahren Gefängnis ist nur die politische Rache, die Ex-Präsident Trump einst vorantrieb. Und wenn nicht endgültig Abhilfe geschaffen wird, wird Assanges Auslieferung der schwerste Schlag für die Pressefreiheit seit Jahrzehnten sein. Das waren die internationalen Pressestimmen, zusammengestellt von Felix Sprung.